Herzlich willkommen zurück zum Teil 2 von dem spannenden Podcast mit dem Thema Nachfolgeregelung. Unsere Gäste heute, der Pascal Strassle und der Frank Halter.
Welche Herausforderungen gibt es denn eigentlich vor allem so bei der Nachfolge, wo ihr unterwegs seid mit der Nachfolgelösung? Ihr habt gesagt, eben eigentlich das Technische kommt dann inner am Schluss. Wir reden inner über emotionale Aspekte oder andere Aspekte. Welche gibt es da genau?
Also die grösste Herausforderung ist, dass die Individuen in den Dialog kommen, dass die anfangen, die Fragen stellen, wie, was ist am anderen wichtig, was sind deine Bedürfnisse, was sind unsere gemeinsamen Bedürfnisse, was könnte der gemeinsame Nenner sein, eine gemeinsame Idee, bis hin zu gemeinsamen Visionen entwickeln, wo man auch miteinander her will mit dem Unternehmen. Weil es ist in den meisten Fällen, zumindest da, wo ich bis jetzt alles miterlebt habe, so, dass ja nicht einfach eben dann ein Verkauf ist und dann sind zum Beispiel die Alten dos und die Jungen drin, sondern man ist dann immer noch Hand in Hand unterwegs, weil wir noch gewisse Aufgaben beim Senior sind bei der Finanzierung ein Verkäufer da drin ist. Also man ist nicht einfach am Tag X, wo die Unterschrift ist, voneinander los. Und darum ist es umso wichtiger, dass man ein gemeinsames Zielbild hat, wo man sich daran kann binden, dass sich kann dafür einsetzen, beide Seiten. Und ich glaube, das erachte ich oft als die schwierigste Herausforderung, dass wirklich ein gemeinsames Bild entsteht, wo alle Seiten sagen, es lohnt sich dafür, sich zu engagieren.
Ja, ja.
Und was daraus aus einmal eine Challenge ist, und da haben jetzt Frank und ich haben da jetzt ein gutes Beispiel, wirklich, wie sich denn die Nachfolgeteams auch können, relativ stark verändern im Verlauf von der Zeit, also innerhalb von 2-3 Jahren, wo es bis zu 5 Kandidaten mal am Tisch sitzen und ein und der andere springt dann ab und am Schluss bleiben noch 2 übrig. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung. Du musst jedes Mal halt die Gespräche wieder anpassen. Das Rollenbild ist wieder ein bisschen anders. Ob jetzt 5 dann irgendwie Teilhaber hast, Nachfolger, für die Führungsnachfolger und die Eigentumsnachfolger. Und am Schluss hast du noch 2. Das sind dann auch andere Rollenbilder.
Absolut.
Das ist einmal da, was nicht einfach so normal, gut, so normal 0815 abläuft. Ja. Aber was natürlich spannend macht. Ja.
Also neu potenzielle Nachfolgerinnen dazu zu nehmen im Verlauf des Prozesses, ist fast geringer wie Leute, die den Prozess verlassen, aber immer noch wollen oder sollten mitschaffen.
Oh, ja.
Und ich glaube, also das ist fast ein schwieriger Weg, dass da eine Art wie Killen im Dorf bleibt. Gerade im Gewerbe, Fachkräftemangel ist in aller Mund und jede Firma ist auf jede einzelne Person angewiesen. Das kann dann schon eine Challenge geben.
Wie ist denn das? Also, sagt man vielleicht auch mal, jetzt müssen wir mal eine Pause einlegen, weil man merkt, da ist jetzt irgendwie zu erhitzt, das Ganze, dass man wie sagt, wir müssen jetzt mal Ruhe lassen, ein halbes Jahr oder ich weiß es nicht. Oder? Also.
Absolut. Also, ich sage dem gerne, man muss manchmal als externer Berater oder Beraterin die Muße haben oder eben auch die Geduld haben. Für uns hat man manchmal so den Eindruck, es ist eigentlich alles klar. Aber das Verstoffwechseln, das Annehmen, das Lernen mit Druck umgehen, können die Herausforderung annehmen, das braucht Zeit. Also dass man dann in dieser mentalen Stärke drin ist und kann sagen, jetzt mit gutem Gewissen mache ich eine Unterschrift, braucht es einfach manchmal ein paar Monate, bis es durch ist. Oder dass die innere Klarheit bei den involvierten Personen da ist und sagen, mal, es ist gut, es ist stimmig und jetzt kann ich mit Liebe und Seele kann ich es jetzt auch mit gutem Gewissen unterschreiben.
Ja.
Und da braucht manchmal ein bisschen Geduld.
Gut. Ihr habt es schon gesagt, der Rollenwechsel ist gar nicht so einfach vom Geschäftsführer, vielleicht zurück zum Mitarbeitenden, vielleicht aber auch in eine Verwaltungsratspräsidentenrolle. Der Wechsel passiert ja relativ häufig, oder? Oder ist das eher außergewöhnlich? Wir sind ja meistens noch irgendwie involviert.
Nein, das ist eine Art schon Mehrheit von den Fällen eigentlich, wo es gewünscht ist, dass jetzt der Senior das Nachfolgeteam, ob jetzt familieintern oder extern kombiniert, noch eine Weile begleitet, halt ein bisschen in einer anderen Rolle, sei es Blöcks als normale Mitarbeiter, kann aber auch sie wirklich einfach als Verwaltungsratspräsident, der das strategisch begleitet. Da sind alle Kombinationen möglich.
Ja.
Und, aber das stellt eigentlich auch sicher den Know-how-Transfer zu den Kunden, Verbindungen sichergestellt sind, dass die können transferiert werden auf die Nachfolger.
Ja.
Ich schaue es als wichtig an, aber es kann sicher auch Fälle geben, wo einfach der Senior sagt, den, wenn ihr übernehme, übergebe ich den Schlüssel und dann bin ich irgendwo in der Südsee. Ja. Ich sehe ihn nicht mehr.
Ja. Ja.
Aber ich finde das nicht der optimale Zielfall.
Ja.
Ich denke, es ist sehr wertvoll, wenn die austretende Generation noch im Moment dabei ist. Absolut entscheidend ist einfach, dass geklärt ist, wie lange und in welcher Funktion und was dann noch gemacht wird und was auch nicht mehr.
Ja.
Und mit der Unterschrift allein ist es nicht gemacht. Und es gibt genug Beispiele, die wir kennen, wo dann der Senior morgen um 7 Uhr am Montag immer noch der Erste ist, der die Belegschaft begrüßt und der Letzte ist, der zu Abend zu der Firma ausgeht und immer noch die Rechnungen kontrolliert und kotiert. Dann ist noch nichts passiert.
Ja.
Also es muss wirklich etwas passieren ab dem Moment, wo es kommuniziert ist.
Ja.
Und wenn es nur ist, das Pult in den Verkaufsraum auszustellen und der Junior oder die Töchter übernimmt sein Pult am alten bisherigen Ort, es muss wirklich etwas passieren, weil sonst ist es nicht glaubwürdig und das merken die Leute, die Belegschaft, das merken die Kundschaft, das merken die Lieferanten relativ schnell.
Es ist ja dann auch schwierig, oder? Das braucht dann schon auch Klarheit. Das ist mir irgendwie auch ein bisschen orientierungslos. Ja, wer ist jetzt?
Genau.
Wer gibt den Takt vor, oder?
Genau.
Sozusagen. Wie lernt man denn das in die neue Rolle? Also jetzt kann man sagen, jemand die Firma aufgebaut, hat das 20 Jahre lang gelebt, mit viel Herzblut. Jetzt übergibt man das und jetzt heisst es, ja, du bist jetzt Verwaltungsratspräsident, du sollst jetzt nicht mehr am Morgen am 7. Uhr stehen.
Das ist wie im Spitzensport, wenn du etwas Neues willst oder musst aneignen, dann heisst es einfach üben, 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 üben und nochmal üben.
Ja.
Und das heisst beispielsweise, mehrfach schon erlebt, dass man sagt, beispielsweise, obwohl es eine Aktiengesellschaft formell einen Verwaltungsrat hat, aber der in den letzten 20 Jahren nicht gelebt worden ist, dass es mal eine erste gelebte an- oder mitmoderierte Verwaltungsratssitzung gibt und ein halbes Jahr später, ein Quartal später gibt es eine zweite, die noch begleitet ist. Die dritte ist vielleicht sind wir nur noch beobachtend dabei und geben Rückmeldungen, was könnte man noch anders und besser machen.
Ja.
Und dann muss es dann anfangen greifen, dass es uns nicht mehr braucht. Aber es ist wirklich wie beim Spitzensport. Es ist, oder etwas optimieren, verändern, Routine verändern, heisst einfach üben, üben, üben. Und da lohnt es sich wirklich genau zu herzuschauen.
Ja.
Ja. Es zu tun, eben anders zu tun und nicht wie bisher.
Mhm.
Also du kennst da am besten das Beispiel aus einem Aktivspieler, der dann mal Spielertrainer wird, wo dann eine gemischte Rolle ist, das ist dann auch genau gleich.
Mhm.
Nochmal ein paar Jahre später geht er ganz auf die Trainerbank zurück, gerne immer auf dem Spielfeld. Und jedes Mal muss er lernen, dass wie seine Rolle halt ein bisschen anders ist. Und irgendwann ist er ganz zum Stadion, höchstens auf der Tribüne als Zuschauer.
Ja, ja, absolut, absolut. Wie ist denn das Bewusstsein zum Loslassen, wenn wir wieder beim Spitzensport-Analogie bleiben, dann ist es irgendwie auch nicht so einfach. Haben wir gerade kürzlich wieder gesehen mit Spitzensportlern, die den Rücktritt vom Rücktritt bekannt geben. Ist das Bewusstsein am März vorhanden, dass man ja dann muss loslassen? Also ist eine Veränderung spürbar am März?
Ich denke schon. Also zuerst, was sich die letzten 10 Jahre stark verändert, ist überhaupt das Bewusstsein für das Thema Nachfolge. Das hat sich enorm geändert und da, glaube ich, hat all das, was wir haben dürfen publizieren, veröffentlichen, Studien machen, hat dazu beigetragen. Ich glaube, auch das Bewusstsein, dass man muss sich mit dem Thema loslassen, auseinandersetzen, das Bewusstsein ist auch da. Aber etwas wissen und etwas dafür zu tun, das ist ein Unterschied. Und dort muss man aber einzelfallspezifisch genau heranschauen, dass es wirklich etwas Konkretes ist. Eine Herausforderung ist schon, ob im Grossen oder Kleinen kennen wir das, meint die alle, etwas abgeben ist immer die Frage, was kommt denn nachher?
Ja.
Und ich muss mir schon die Frage stellen, was kommt nachher, was ist für mich sinnstiftend, ob das Enkel sind, ob das ein neues Hobby ist. Ich kann nicht ein Leben lang jetzt Golf spielen. Das ist auch so eine Marketing-Gag, denke ich mir zum Teil. Also eine sinnstiftende Aufgabe, ob das Beratung, ob das VR, ob das in der Politik, dass ich noch engagiere, oder eben Enkel, keine Ahnung was. Ich glaube, diese Frage muss sich jedes Individuum damit auseinandersetzen. Auch die, gerade die aktive Generation auch. Was ist, wenn ich einfach nicht mehr arbeiten kann, oder? Mhm. Also, dass man nicht in die Leere geht.
Mhm. Mhm.
Und der Vorteil bei einer Nachfolgelösung, was ein bisschen im fließenden Prozess ist, ja, dass man dann nicht am Tag X von, ich sage jetzt, 120 auf 0 runterkommt,
ja,
und dann das Ersatzprogramm parat hat, sondern dass man so sukzessive mit dem Teilpensum, wo man ein bisschen reduziert, die Jungen machen alle mehr selber, wo man dann sich ein bisschen vorbereiten kann auf auf den dritten Lebensabschnitt.
Ja, ja, ja. Ich sehe, kann man sich jetzt vielleicht Perspektivenwechsel vom Verkäufer zum Käufer, wie fest kann man sich dann eigentlich auf das einstellen oder vorbereiten, auf das, was kommt? Klappt es eigentlich immer mit den Personen, wo die Leute im Kopf haben? Also, ich habe gesagt, es sind dann vielleicht 5 im Kopf, dann sind es 2 geworden, aber ist es meistens geklappt? Oder, ja?
Ja, nein, eben. Also jetzt in dem Fall von 5 auf 2, die hat man nicht rausgespickt, sondern die haben im Verlauf des Prozesses, wo man mit denen Schulungen gemacht hat, Tagungen, wo man stundenlang zusammengesessen ist, sind die irgendwann zum Schluss gekommen, das ist gleich nichts für mich, Abend habe ich dann nicht immer am 5 in 4 Abend,
mhm,
ich komme nicht am 25. immer den Zelttag über, sondern ich bin verantwortlich, dass am 25. Zelttag kann auszahlt werden an die Mitarbeiter. Das sind so andere Rollenbilder und irgendwie kommen dann die, ich kann es nicht genau rekonstruieren, was denn immer rein spielt. Das ist meistens auf der emotionalen Ebene, steigen zu uns und sagen, ja, nein, das ist nicht der richtige Job für mich, Firmeninhaber, ja, oder Mitinhaber zu sein.
Also ich sage immer, es gibt in der ersten Ebene die Auseinandersetzung mit sich selber. Was ist zum Beispiel meine Risikofähigkeit und auch meine Risikobereitschaft oder eben das Engagement, wie es der Pascal sagt. Da gibt es eine zweite Ebene, wo ich muss die Frage stellen, kann ich und will ich mit dem Team quasi auf Gedeih und Verderb mich ins gleiche Boot einsetzen und habe ich das Vertrauen ineinander, dass wir auch in schwierigen Zeiten schlussendlich können miteinander geschehen.
Mm.
Also es geht dort relativ schnell um Themen wie Teamentwicklung, was sind die individuellen Ressourcen, wie können wir die für das Unternehmen ideal einsetzen und gegen das im Miteinander. Und das ist wie eine Teamsportart. Nur eine super gute Einzelspieler allein macht noch kein gutes Team aus.
Ja.
Und dann gibt es so die dritte Ebene, wo es schon die Frage ist, habe ich auch als Nachfolgerin, Nachfolger Vertrauen ins Unternehmen und kann ich, traue ich mir selber zu, das so mitzugestalten, dass das auch weiterhin erfolgreich ist.
Mhm.
Und darum komme ich ganz am Schluss wieder, bin ich wieder auf mich selber zurückgeworfen, traue ich mir das zu.
Ja.
Das sind für mich schon 3 verschiedene Ebenen, wo es verschiedene Gründe gibt, um es eben machen oder auch nicht machen.
Ja, also es ist eigentlich ich, Team, genau. Organisation und so. Oder?
Genau.
Okay. Ja.
Und vielfach ist halt auch, wie man es gelernt hat, also wenn jetzt extrem gesagt einer so wirklich das Leben lang in der Hilfsarbeiter war unter dem Vater, ein bisschen extrem gesagt, und er sollte dann am nächsten Tag Chef werden, ist das halt ein bisschen schwierig. Also man muss auch in die Rollen hineinwachsen und langsam Verantwortung übernehmen. Eben darum setzt ja immer geht es halt ein paar Jahre die Führungsnachfolge. Am besten ist aber, wenn der Unternehmer das schon selber vorspurt und dann nicht erst am Schluss Berater müssen aufgleisen. Und dann, wenn man in eine Rolle reinkommt, in eine verantwortungsvolle Position, vielleicht habe ich den Verkauf geleitet in der Firma und so weiter, habe ich ja schon Verantwortung gehabt. Aber wenn ich von 0 auf 100 muss starten, dann gibt es die meisten Leute, die dann irgendwie ein bisschen Angst haben davor. Ja? Ja, oder klar. Dann hat man die Heine schon Familie, Ehepartnerin oder Partner, die dann sagt, da mache ich dann nicht mit und Bürgschaft sollte man auch noch unterschreiben zum Finanziellen, ja, und am Abend bist du dann auch erst 2 Stunden später daheim und sich querstellen. Und das kann dann natürlich auch ein Hindernis sein, das ich schon erlebt habe, wo dann Leute wirklich abgesprungen sind, kurz vor Schluss.
Ja. Haben Sie auch schon an einem Käufer abgeraten? Also.
Das ist eine gute Frage. Das ist immer die Frage, das ist eine super Frage. Die Frage ist, was ist die Rolle und auch die Verantwortung von einem Berater?
Mhm.
Weil es gibt vereinzelte Situationen, wo es schon vorkommt, dass man wirklich richtig gespürt hat als Externe, da überfordert sich jetzt jemand komplett, wenn er die Verantwortung übernimmt.
Mhm.
Und jetzt ist schon die Frage, muss man einem das selber sagen? Sind es die Eltern, die es sagen? Oder bringt man den Prozess so her, ich sage jetzt einen gewissen Druck aufbaut, damit Selbsterkenntnis kommt. Ja. Selbsterkenntnis finde ich persönlich ist enorm wichtig, dass die von selber kommt, mhm. dass ich das vielleicht gleich nicht meine Zukunft ist. Aber da heisst, man muss sich da schon als Externer schon ein bisschen exponieren, zum zu dieser Erkenntnis kommen. Wenn es gar nicht geht, aber dann ist schon die Frage, was ist die eigene Rolle? Hat man die Grösse, ja, als Externer zu sagen, sie, ich glaube, das ist der falsche Weg.
Ja.
Und ein Hilfsgriff, der für mich wichtig ist, ist immer die Frage, was ist gut für das Unternehmen?
Mhm.
Und ein Chefin oder ein Chef, der nicht die passende ist für das Unternehmen, ist für das Unternehmen nicht die Richtige.
Ja.
Oder die Richtige. Und aus dieser Formulierung aus, und die steht bei uns schon in den Offerten, dass wir im Dienst von einer gelungenen Nachfolge, im Dienst vom Unternehmen uns engagieren, also aus dem aus abgeleitet, dürfen wir eben konsequent die Frage adressieren.
Ja.
Aber es ist schon ein heikles Momentum. Mhm. Idealerweise merkt es jemand, der nicht geeignet ist, das selber.
Ja.
Und da muss man manchmal ein bisschen, ich sage Druck aufbauen. Nicht, weil man will jemandem das Leben schwer machen, sondern es braucht auch dort einfach, bis es greift ist und dann einen guten Entscheid.
Ja. Ja.
Dann hat man immer noch das externe Mittel, das hat man halt auch Berater bei sich, sprich das Assessment. Also ich habe jetzt gerade einen Fall, wo die drei Nachfolger, wo man die Inhaberin, der abgebenden Person empfohlen hat, ja, dann schickt die dreimal ein richtiges Assessment, lasse die wirklich durchleuchten und dann kommt dann noch ein Ergebnis raus und dann, die haben dann immer beiden, also der, der sag jetzt durch das Assessment geht, mhm. also auch dann die abgebende Person, die haben dann ein klares Bild, was könnte denn auch das Rollenverhältnis im neuen Gebilde, der Führungsnachfolge sein. Also dort empfehle ich schon auch, so ein richtiges Assessment dann halt zu machen, wo jetzt vielleicht nicht der Frank und ich machen, sondern es auch externe klar. Spezialisten gibt. Ja. Mhm.
Das ist eigentlich noch ein guter Punkt. Ja. Es gibt ja wie Entwicklungsassessment oder Entscheidungsassessment. Das ist dann eigentlich noch eine neutralere Stelle, wo man kann mit beiziehen kann. Ja. Wie ist denn die Erfolgsquote? Also, Frank, du hast gesagt, in den letzten 10 Jahren jetzt das Thema extremer Fahrt aufgenommen, auch dank eurer Arbeit auf dem Gebiet. Wie nachhaltig sind denn die Übernahmen, wo man sagt, wir machen die familienintern oder unternehmensintern?
Du bist schon länger da. Mehr Erfahrungswert oder mehr von der HSG?
Also so der im Vergleich zum M&A, und ich will jetzt da unsere Kollegen gar nicht irgendwie in Abrede bringen, ja nicht. Die Frage ist immer, was ist Erfolg?
Mhm.
Und Erfolg kann man sagen, ja, ist es jetzt gemessen an Umsatz, Wachstum oder Rendite? Oder ist es eine Existenz, die weitergeführt werden kann und die Leute sind zufrieden?
Mhm.
Und das könnte ja auch ein Erfolg sein. Also ich glaube, das ist mal so die erste Ebene, die wir definieren müssen. Was heisst denn im Einzelfall Erfolg? Wenn die Ausgangslage gut, also wenn die Auslegung gut gemacht ist und eine saubere Grundlage geleitet ist und gute Entscheidungen gefällt werden, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass es klingt, im Sinne von Überleben und dass man davon kann leben kann, die ist meine Beobachtung, ist extrem hoch.
Mhm.
Das heisst nicht, dass es nicht einmal Knatsch gibt, das heisst nicht, dass es keine Emotionen gibt, im Gegenteil, ich hoffe, es gibt sogar Emotionen, weil dann lebt es.
Mhm.
Und einfach nur um Frieden zu lieben, alles zu akzeptieren, und so, das wäre dann auch der falsche Modus, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn wirklich die Arbeit solid gemacht ist, ist enorm hoch.
Ja. Ja.
Weil für mich, also ich habe jetzt noch nie ein negatives Erlebnis gehabt oder eine negative Entwicklung.
Mhm.
Aber eben, ich kenne die Studienzahlen nicht, aber weil ich bin überzeugt, dass da, wenn es geht, die beste Variante ist, weil du hast auch Leute, die mit der Firma leben. Also beim M&A kann es eben auch sein, also da kann auch die richtige Variante sein, aber die sind dann vielfach auch noch finanziell getrieben, halt Investoren und so weiter, wo es andere Motivation gibt. Und Nachfolger, die sind wirklich, müssen mit dem Herz dabei sein. Also wenn einer nur wegen Geld Nachfolge macht, sage ich, da ist der falsche Ansatz. Da muss man wirklich mit dem Herz dabei sein, so wie der Senior dabei war, um das Kind bei der Weiterentwicklung erfolgreich zu begleiten und zu treiben. Ja.
Das würde ich voll unterschreiben. Weil, was man zum Beispiel bei Fusionen regelmäßig sieht, ist, dass wenn zwei komplett verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, dass es einfach nicht klingt.
Ja.
Und da gibt es Studien, die gehen davon aus, dass bis zu 50% von Fusionen scheitern. Ja, und einfach die Leute nicht bleiben und gehen. Es kann auch bei internen Nachfolgen oder kann es natürlich auch mal Wechsel geben. Also, ich erinnere mich an ein Autohaus, wo zwei Nachfolger eingestiegen sind, alles unterschrieben haben. Nach 3 Vierteljahren sind sie hintereinander geraten und dann ist einfach dann der eine ausgestiegen. Mhm. Man hat es dann auch hergebracht und das Autohaus funktioniert hervorragend heute und der Kaufpreis ist auch bereits amortisiert.
Ja.
Die Momente gibt es, aber wenn man noch miteinander reden kann, dann bringt man in der Regel eigentlich immer eine Lösung her.
Ja. Es ist so vielleicht euer abschliessendes so Aha-Erlebnis gewesen, das ihr schon gehabt habt, wo ihr sagt, da ist irgendwie, das ist mir hängen geblieben oder vielleicht irgendeine Anekdote, wo ihr sagt, das trage ich heute noch gerne mit mir mit. Gibt es da gerade so etwas, was ihr so habt?
Also für mich, ich habe immer gerne, wenn junge Leute, auch in der heutigen Zeit, der Frank hat es am Anfang mal erwähnt, heisst die Jungen sagen faul und so, Rock-Life-Balance, da bin ich ganz anderer Meinung. Ich habe selber 2 Buben und ich habe da keine Zweifel in die Jugend von heute. Und immer, wenn die etwas positiv weiterentwickeln, habe ich Freude. Und am allermeisten Freude habe ich, wenn sie nachher noch erfolgreicher sind als der Vater vorne.
Ja.
Obwohl ich auch einer von der Generation vom Vater bin.
Ja.
Aber das macht mir dann richtig, richtig Freude.
Ja.
Wenn die einfach zeigen, du, jetzt haben wir es nochmal eine Stufe weiter aufbringen, dann finde ich mal, jetzt ist cool, jetzt ist erfüllt.
Ja. Ja, schön.
Ja, wenn man die Freude spürt und auch so die Lernbereitschaft. Ich habe zum Beispiel eine Familie begleiten, ein kleines Elektroinstallationsunternehmen. Und der Nachfolger, der schreibt mir heute noch Ende Dezember mindestens 1,5-seitiges E-Mail, so nach dem Motto, was habe ich da Jahr alles falsch gemacht? Was habe ich da Jahr alles verändert? Was hat mir alles wehgetan? Was habe ich gelernt? Und was läuft gut? Und es ist super und danke vielmals und ich melde mich dann wieder in einem Jahr. Und das ist für mich fast so wertvoll wie eine Honorarrechnung, weil da spürst du richtig, da ist jemand am richtigen Ort. Und wenn das kann, wenn die Passion oder schlussendlich eben so spürbar wird, dann kann ja eigentlich fast nicht viel schief gehen.
Absolut.
Und er zeigt dir auch die Wertschätzung deiner Leistung gegenüber, die du immer gebracht hast.
Genau. Und
dass er sich da optimal
auskommt. Das sind schöne Momente.
Ja, genau. So extreme Wertschätzung, oder? Und eigentlich, dass es so ein Standard dann ist, dass man sich da immer wieder meldet. Richtig schön. Ja, ich glaube, ich könnte noch lange weiterreden mit dem Thema. Ich merke es. Wir können jetzt auch noch ein Glas Wein oder ein Bier herstellen. Dann können wir weitermachen. Wir würden aber trotzdem mal zu einem Abschluss kommen. Ich habe mir so viel aufgeschrieben. Ich finde es fast schwierig. Ich nehme so meine wichtigsten Takeaways zusammenfassend. Das Erste, was mir so geblieben ist das Thema, der Käufer ist im Vordergrund. Oder? So das Thema Führungsnachfolge versus Eigentümernachfolge, dass das zwei verschiedene Ebenen sind, die man muss anschauen muss. Und auch irgendwie muss im Dialog bleiben, was ist wie wichtig, was ist wem wichtig, wie können wir das gemeinsam das Ziel gestalten, dass es nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander ist. Denn die persönliche Frage, die man sich stellen muss in der Nachfolge, bin ich bereit, das Risiko einzugehen auf der individuellen Ebene? Ist das richtige Team für mich? Haben wir das Vertrauen zueinander, wie auch natürlich im Sport, aber eben auch die Organisation, habe ich das Vertrauen und Lust und Zuversicht, da etwas Schönes weiterzuentwickeln, wenn ihr jetzt gerade eine schöne Anekdote gebracht habt. Und natürlich das Thema von der mentalen Stärke. Also traue ich mir das zu, das braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, dass man da auch dranbleibt. Habe ich irgendetwas vergessen, wenn ich sage, das würde ihr jetzt noch abschliessen? Da?
Das ist wunderbar. Das ist ein komplexes Thema. Versuchen
so nicht. Einfach wie möglich. Gut. Abschliessend immer noch schnell ein bisschen Buchempfehlung oder Inspiration, die ihr gerne unseren Zuhörern würdet mitgeben. Muss überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, darf aber natürlich. Aber darf ganz frei sein.
Ich muss ehrlich sagen, ich lese nicht so viele Bücher. Ich lese viel Tagesliteratur, Finanz. Literatur, Fachliteratur. Und wenn ich ein Buch lese, lese ich eigentlich nie Roman, sondern ich habe dann gerne Biografien von einer guten Persönlichkeit. Da kann früher noch sein, sie kann eine aktuelle Gegebenheit sein. Aber ich habe jetzt nicht irgendeine Buchempfehlung, wie man das immer hat. Und ja, wenn ich sonst halt auch immer gerne lesen, die Fußball-News und so weiter.
Genau.
Zur täglichen Pflichtlektüre gehört.
Ja. Genau, echte Liebe BVB-Fanclub. Das genau. Ist das, was er genau, danke Pascal. Frank?
Ja, ich lese gerne mal Bücher nebendurch und nicht nur St. Galler Nachfolgemodell, weil da, wo man selber geschrieben hat, weiss man eigentlich lieber nicht mehr, weil man sieht nur die Schreibfehler oder sonst etwas, ja, wo im Saal sticht. Ja, aber das kann mal ein schönes Buch sein, das kann mal ein Philosophiebuch sein. Das ist querbeet, ich könnte es einfach ein Buch
das
nennen.
Das ist okay. Super. Danke vielmals. Wie machen wir weiter in der nächsten Folge? Wir bleiben noch im Thema Unternehmensnachfolge. Jetzt schauen wir aber eigentlich das Ganze aus der Finanzierungsperspektive an. Wir haben den Philipp Keller von der ZKB bei uns und werden dann mal darüber reden, was braucht es denn eigentlich aus Käuferperspektive, dass man sich das überhaupt kann leisten kann. Genau. Und ich freue mich auch sehr darauf und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, Frank, Pascal, dass ihr euch Zeit genommen habt, als Duo hier aufzutreten, eure Erfahrungen zu teilen. Mir hat es mega Spass gemacht. Ich habe wieder mega viel mitgenommen. Und ich hoffe euch auch. Und vor allem natürlich euch auch als Zuhörer. Danke vielmals.